Und das ist eigentlich sehr viel vom christlichen Glauben noch drinnen. Wenn wir umgekehrt, ist der christliche Glaube, fußt der auf das Jüdische natürlich?
Ja, ja, es baut natürlich schon sehr stark auf. Und es ist das christliche Element, ist auch sehr stark drinnen und spricht irgendwo durch. Also wenn es zum Beispiel später heißt, im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, wo also der Christus als der Logos gezeichnet wird, als das schöpferische Wort, dann taucht es eigentlich da interessanterweise schon sehr früh an einer Stelle auf. Man muss es nur empfinden. Aber es ist nämlich dort, wo die Elohim zu sprechen beginnen. Dann ist es nämlich das Schöpfungswort. Und das ist das Interessante, das Sechstagewerk. Alle Tage außer dem ersten beginnen dann immer mit dem Schöpfungswort, immer mit dem Vayomer, Elohim und so weiter. Also es sprachen die Elohim, es werde dieses oder jenes. Nur ganz am Anfang ist es nicht.
Ist es für, das ist die Frage,
ja.
Ist es für Sie eine Wahrheit, was da drin steht? Oder ist es Schöpfung oder ist es ganz was anderes?
Naja, es steckt schon eine Wahrheit dahinter, würde ich sagen. Ich meine, es ist halt in ein Bild gekleidet, es ist eine Imagination, aber es steckt schon eine Wirklichkeit dahinter, die mit dem Weltschöpfungsprozess irgendwo zu tun hat. Jetzt kann man solche Bilder natürlich in sehr unterschiedlicher Weise zeichnen, weil wenn man jetzt die verschiedenen Religionen oder Mythologien anschaut, sind es oft sehr unterschiedliche Bilder und trotzdem haben sie einen gemeinsamen Kern. Also das heißt, wie das Bild geschildert wird, ist natürlich oft sehr stark kulturell bedingt, durch das Umfeld, durch die Zeit bedingt. Aber dahinter steckt also ein gewisser gemeinsamer Kern, der das eigentlich Wirkliche ist. Also so sehe ich das.
Ich möchte nicht mehr schreiben, ich möchte dir zuhören.
Ja. Ja, nur wenn Sie was einwerfen wollen, tun Sie nur. Also, ja.
Der Staubfang hat mich überrascht.
Also wir machen das immer sehr interaktiv. Es ist an sich so, dass ich einen Vortrag mache, aber dann kommen eben Fragen hinein und dann hat das Einfluss darauf. Ich habe nie so ein fixes Konzept, dass ich sage, das muss ich durchbringen heute, sondern es ergibt sich eigentlich aus dem gemeinsamen Tun irgendwo. Das ist der Punkt. Und heute wollte ich es eben als Themensetzung bei Ostern naht, irgendwo dieses ganze Schöpfungsgeschehen auch in Verbindung mit dem Osterthema bringen, also das heißt mit dem christlichen Aspekt des Osterthemas, wo also Tod und Auferstehung des Christus irgendwo drinnen ist, was man mit dem anfangen kann und in welcher Beziehung es zu dem Ganzen steht irgendwo.
Das ist eigentlich eine sehr religiöse Sache, die Sie machen, stimmt das, oder ist das eine philosophische, oder?
Naja, also es ist religiös, nicht in dem Sinne, dass ich es als Glaubensfrage behandle, sondern wir versuchen halt zur Erkenntnis dessen zu kommen, was dahinter steckt. Also das heißt, was bildet sich dann in diesen religiösen Überlieferungen ab, aber was steckt als Wirklichkeit dahinter? Dem versuchen wir uns zu nahen und vor allem, wie kann man das selber nacherleben, irgendwo miterleben?
Sie sprechen das im Chor. Mhm. Verstehen Sie, was Sie sagen, oder ist das nur eine Seelenmassage?
Ja, die Laute sprechen ja selber. Also die Laute sind ja Wesen, das heißt die Konsonanten oder die Vokale, und die entbinden ja auch was. Wenn man spricht, das fließt ja von den Lauten aus. Der Inhalt, der ist ja eigentlich so oder so verstellt. Aber die Laute sind authentisch, die lügen ja nie.
Richtig,
also da gibt es keine Möglichkeit zum Schwindeln, weil das ist eben das Urelement des Schöpferischen.
Ja.
Wenn man es nämlich vom Inhalt her nimmt, dann ist es schwierig, überhaupt schon irgendeiner früheren Entwicklungsstufe der Menschheit, dass man da weiterkommt, weil früher war halt alles irgendwie ganz anders, auch Worte, die man früher hatte, sind heute ganz anders von der Bedeutung. Aber die Sprache als Sprache ist nicht korrumpierbar. Die ist echt und da kann
richtig,
man nicht,
ja.
Da tut sie nichts. Da kann man nicht verfälschen und was hineininterpretieren, die spricht immer Wahres. Und die Sprachen sind ja auch sehr, sehr ähnlich, also teilweise Grund zu Grundmuster, was die Vokale ausdrücken.
Ja, ja, es sind in den Lauten, also vor allem in den Konsonanten, sind einfach Gestaltungskräfte wirksam. Das ist etwas, also, was ich wirklich Steiner verdanke, beziehungsweise über den Umweg über den Dr. Rösl Meidern, der mir das dann beigebracht hat oder nahegebracht hat, dass in jedem einzelnen Laut Gestaltungskräfte drinnen wirken. Und diese Gestaltungskräfte finde ich in der Natur auch überall. Und die liegt in den Sprachen genauso drinnen. Ich meine, ein K zum Beispiel ist was Kantiges, was Eckiges, was klare Formen bildet. Ein B ist einfach was Blasenbildendes, eine Hülle, irgend so ein Gebilde zum Beispiel. Und so liegt hinter jedem Laut eine bestimmte Kraft, die ich in mir erleben kann. Und die finde ich jetzt in diesen Worten da wieder, solche Kräfte. Zum Beispiel, wenn es das Wort Parajit ist, was im Anfang heißt. Was aber eigentlich nur heißt, dass einmal eine Art große Blase gebildet wird, dass ein Raum gebildet wird, wenn man so will. Ein Raum eben, in dem sich dieses Schöpfungsgeschehen abspielt. Erfüllt von sehr starker Regsamkeit, in dem R ist eine sehr starke Triebkraft, eine Bewegungskraft erlebbar. Ist eine sehr starke Gestaltungskraft, die Hebräer mit dem Feuer zum Beispiel in Zusammenhang bringen. Das Zischen des Feuers irgendwo ist da drinnen.
Und warum haben das die Katholiken jetzt gemacht? War das schon so für die Sprache, eine Seelenmassage? Ist es eine Seelenmassage?
Naja, es ist der Punkt, dass zu dem Wort, das wir normalerweise nur als Begriff erleben, das heißt, wir sagen, aha, das bedeutet im Anfang, gut, gehen wir, indem wir es von den Lauten her versuchen zu erleben, dorthin das Bild, das dazu gehört, seelisch-innerlich zu gestalten. Und das heißt, damit einen Eindruck zu bekommen, was wollte der Schreiber der Schöpfungsgeschichte eigentlich ausdrücken. Was wollte der als Bild? Weil das Bild hat das ursprünglich erlebt. Nicht als Begriff, sondern als Bild eigentlich. Weil die ganzen religiösen Urkunden oder was gehen eigentlich zurück darauf, dass es eine Art imaginatives, also bildhaftes Erleben des Schöpfungsgeschehens oder was immer es ist, war. Und dieses Bild versuchen wir herauszuholen, weil das ist ja eigentlich gar nicht im Wort als solches beschrieben, sondern es ist also versteckt drinnen, eben in den Formkräften.
Ja, weil im Anfang, das heißt es ja gar nicht, im Anfang, als Übersetzung ist es ja eine zeitliche Übersetzung, wir nehmen zwar am Anfang war was, aber das sagt es ja gar nicht, es sagt einfach nur Reales, was überhaupt wirklich, das B, es entsteht eben als eine Seelenhülle und dann die Regsamkeit mit dem R und das E ist ein Maßlauf und ein Sch, also das Geistige,
findest
du. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Aufzählung von Realitäten, von geistigen Wirklichkeiten. Und das war am Anfang. Eigentlich heißt es zeitlich in dem Sinn gar nicht am Anfang, sondern so hat es begonnen. Mit der Aufstellung, mit der Konstruktion, können wir sagen, von den Elohim aus, von den Schöpfern. Die haben was konstruiert und das sprechen sie, also findet sich in der Sprache einfach übersetzt als Realität.
Ja, und es setzt sich dann nämlich fort. Also es ist einmal so ein Überblick. Also es bildet sich diese Hülle, wenn man so will, erfüllt von starker seelischer Wirksamkeit, weil das alles ist einmal seelisches Erlebnis. Das ist nichts, kein Bild für was Äußeres, sondern für ein inneres Erlebnis. Also das heißt, es bildet sich ein Raum, der erfüllt ist von seelischer Wirksamkeit. Und da drinnen ist Shit, ist so, könnte man sagen, der Einschlag des geistigen Feuers, dass das Ganze jetzt durchzuckt und wie Blitze oder sonst was, das Ganze gestaltend durchwettert. Und das ist so einmal ein Gesamtbild, also ein sehr vages, noch sehr grobes Gesamtbild, aber letztlich für den ganzen Schöpfungsprozess, der sich darin abspielt. Man sieht es dann später, dass sich ausgehend von diesem Bild, das jetzt verfeinert, Teilbereiche dieses Bildes deutlicher hervortreten. Ich habe zum Beispiel schon im Wort Bara, schaffen, Ähnliches schon wieder drinnen, aber nur einen Aspekt, eben das Hüllebilden und erfüllt von innerer Wirksamkeit. Da ist jetzt also einmal so dieser Raum einmal, der nur so von ganz ungestalteten seelischen bewegt ist irgendwo, aber wo noch nicht das geistig-schöpferische drinnen ist, das einfach irgendwas Neues, Gestaltendes hineinbringt. Sondern da, das ist einfach seelische Triebkraft, die ganz ungestaltet noch ist.
Das ist eigentlich diese Schöpfergötter der Elohim, die eigenen Erlebnisse beim Schöpfungsvorgang. Das ist eigentlich sozusagen, was sie erlebt, das steht da drinnen. Ihr Erleben.
Ja, weil ich habe ja das Alte Testament ja auch gelesen.
Ja.
Aber das ist nicht, weil das nicht diese Sachen, was sie erklären.
Ja, eben, wenn ich es jetzt übersetze, heißt es, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. So heißt es wörtlich übersetzt. Gut, das ist uns irgendwie verständlich, aber da fällt das ganze Bild dazu. Das Bild steckt eben in den Lauten drinnen. Dort steckt das Bild drinnen. Und da ist im Grunde nichts zufällig. Also es fängt eben mit dem Bereshit an, das ist im Grunde der Überblick über das Ganze. Dann speziell Bara wird der eine Teil nur einmal etwas konkreter geschildert. Übersetzt heißt es als das Wort schufen. Aber eigentlich ist es ein ganz anderes Bild. Es ist das Bild dieses Seelenraumes, wenn man so will, der von seelischer Wirksamkeit erfüllt ist. Als Voraussetzung für das ganze Schöpfungsgeschehen.
Die streng religiösen Juden, die studieren das ganze Leben ja. Die arbeiten ja nichts, sondern die tun ja alles ja wirklich ganz genau von Dingen, die verschiedenen Sachen ventilieren auch.
Mhm.
Machen Sie das genauso oder wie schaut das aus?
Naja, die kommen dann sehr wohl also auch zu den Bildern hin. Also zumindest dann die Kabbalisten, also da gibt es ja die Kabbalisten dann, also die sozusagen ein bisschen tiefer hineingehen in die Geschichte und die kommen dann zu ähnlichen Bildern. Weil, einfach aus dem Erleben heraus. Also wenn es zum Beispiel wie der Isaac Luria zum Beispiel, also ein großer Kabbalist, einer der bekanntesten vielleicht sogar, der schildert es ganz deutlich dann, wie er sagt, also es entsteht eigentlich so eine Art, ja, die Gottheit lässt einen Leerraum frei, lässt einen Leerraum entstehen, zieht sich zurück, er spricht sogar von einem Zurückziehen der Gottheit, wodurch erst der Raum entsteht, der Seelenraum aber eigentlich, muss man zunächst sagen, in dem sich das Schöpfungsgeschehen abspielt. Also er sagt eigentlich, dass die Schöpfung entsteht durch den Rückzug der Gottheit, indem die Gottheit einen Raum freilässt sozusagen und dann letztlich nur mehr von außen in diesen Raum hineinwirkt. Das ist in etwa verbunden mit diesem Bild, was Bara, dieses Wort schufen, Bara, das ist in etwa dieses Freilassen eines Raumes, der sich aber erfüllt mit einer seelischen Wirksamkeit.
Und das sind auch steinische Sachen?
Auch, ja. Ich meine, Steiner schildert es an einzelnen Beispielen einmal dann und wir haben halt versucht, das jetzt weiter fortzusetzen und noch zu konkretisieren. Ja. Er gibt Anregungen dazu, ja. Sagen wir so.
Ich kenne die Sache vom Steiner nicht.
Ja. Nein, beim Steiner ist es so, als er über die Schöpfungsgeschichte speziell, also über die biblische Schöpfungsgeschichte spricht, sagt er, das Sechstagewerk schildert eigentlich etwas, was sich noch ganz im Seelischen abspielt. Und zwar im kosmisch-seelischen sozusagen. Also das heißt, es liegt dem Kosmos genauso ein Seelisches zugrunde wie dem einzelnen Menschen. Und die Schöpfung beginnt nicht gleich damit, dass was äußerlich Physisches in Bewegung gesetzt wird, sondern zuerst einmal passiert im Seelischen etwas. Und es ist eigentlich die Schilderung des Sechstagewerkes, eben wie der Günther schon richtig gesagt hat, so ein bisschen ein Blick hinein, was erleben die Elohim als die Schöpfergötter während dieses Schöpfungsprozesses. Das ist so ungefähr die Leitlinie. Und von dem sind wir ausgegangen irgendwo einmal jetzt.
Das ist ja ungefähr, was ich geschrieben habe. Mhm. Das scheint, sagen Sie, so ganz anders wie...
Ja. Das habe ich mir schon gedacht, wie ich das Bild gesehen habe. Das ist sicherweise, es steckt irgendwo das Gemeinsame dahinter. Ich meine, man kann es eben von verschiedenen Blickwinkeln betrachten und
ich höre schon auf zu reden.
Nur zu. Ja, und damit ist aber noch gar nicht so ein richtiger, wirklicher Schöpfungsprozess begonnen. Also gerade wenn wir das Wort Bara hernehmen. Im Wort Bereshit ist es schon ein bisschen drinnen, weil da ist mit dem Shit ist so der Einschlag des Geistigen. Also da ist eine Umgestaltung, etwas Neues, was hereinkommt. Dazu muss man sagen, laut Steiner ist das, was da geschildert wird in der Genesis, gar nicht der Uranfang überhaupt der Welt, sondern dieser Erdenschöpfung, die hier geschildert wird, also was Steiner ganz stark betont, ist, dass dieser Erdenschöpfung schon andere Schöpfungsprozesse vorangegangen sind. Allerdings so, dass sich das alles wieder ins Geistige aufgelöst hat, aber dann eben wieder herauskommt mit den Früchten der Vergangenheit und dann kommt aber erst was Neues dazu. Das heißt, es fängt nicht ganz bei Null an, diese Schöpfung, diese Erdenschöpfung, sagen wir so, sondern die hat ja noch eine Vorgeschichte.
Das ist ganz genau so, wie Sie geschrieben.
Sehr gut. Naja, und das ist eben da so, also mit dem, was da mit dem Bara einmal herauskommt, ist eigentlich noch das, was aus der Vergangenheit kommt. Da ist noch der neue Einschlag noch nicht drinnen, der kommt erst hinein. Und der kommt also insbesondere dann da hinein, wenn die Elohim zu sprechen beginnen, mit dem Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Also was heißt das? Die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Und das bringt Steinheim ganz deutlich in Zusammenhang mit dem Schöpfungswort, mit dem Logos, also mit dem, was er sagt, was eigentlich hinter dem Christus steckt oder was damit eigentlich gemeint ist. Als die gestaltende Kraft jetzt...
Ganz wenig. Glauben Sie an Gott?
Die Frage ist sehr hinterhältig. Bei Gott ist ein sehr komplizierter Term in dem Zusammenhang. Das ist eine gewisse Vereinfachung, was man unter göttlich oder unter schöpferisch in welcher Stufen und Rangordnung man meint. Aber Sie meinen, ob es so einen Zentralgott gibt und der differenziert ist, oder ein Weltenschöpfer oder so, ist gemeint. Mhm. Ja, hinter dem Absoluten gibt es ja was, und das ist die Individualität. Das Letzte, hinter dem Absoluten, ist die Individualität, das heißt ein persönliches Schöpferwesen. Kein unpersönliches, kein allgemeines.
Das ist ja auch nur ein Plan.
Ja. Mhm. Kein allgemeines, kein Pantheismus oder so, sondern
genau. Das ganz konkret,
höchste Wesen ist auch, das ist nichts anderes wie eine Individualität, also was Unteilbares, und wir sind auch eine Individualität, aber halt auf kleineren Rahmen. Aber Gott ist ja sehr, da ist ja viel drinnen jetzt. Aber vor allem vielleicht ist gemeint, ein Schöpferwesen, unabhängig, selbstständig, das aus sich heraus was schöpft. Das, glaube ich, ist Ihre Frage, was ist ein Gott?
Ja. Gott ist für mich eine Bezeichnung, das ist Bewusstsein, das ist Seele, das ist Geist, das ist Energie, und dann ist es so mit Gott ausfertig. Manche haben dann einen verschiedenen Namen draus.
So ist es, ja.
Und es gibt eben dann viele göttliche Wesen und es gibt eben wieder Differenzierungen, aber eben die Trinität, und das gibt es überall in allen Religionen, dass das zwar eine ist, aber eine gewisse Aufgabenteilung sozusagen drinnen steckt, aber das ist ein schöpferisches, produzierendes Wesen, nicht bestimmt von Fremden, das ist das Letzte sozusagen, das ist eigentlich. Ich glaube allgemein, in geistigen Strömungen ist das einfach da, wenn man es erlebt, nicht weil es drinsteht.
Naja,
Diese
oberste Quelle, ich meine, bei den Hebräern, bei den Kabbalisten zum Beispiel, die nennen das dann das Ein Sof. Oder das Ein, das heißt, Ein heißt so viel wie nichts, interessanterweise. Und das Ein Sof heißt das Nicht-Begrenzte, das Grenzenlose. Das ist sozusagen der Quellpunkt, der oberste Quellpunkt, aus dem alles kommt. Und dann gibt es aber eine ganze Stufenfolge von geistigen Hierarchien, die diesen Impuls sozusagen aufnehmen. Und dieses, dass es oben als nicht begrenzt, als unendlich, als von mir als unfassbar irgendwo bezeichnet wird, ist einfach auch der Punkt, dass für uns natürlich das schon eine sehr, sehr ferne geistige Perspektive ist, die sehr schwer zu fassen ist auch irgendwo für uns und die vor allem eines nicht hat, die man nicht in der klassischen philosophischen Kategorie des Seins erfassen kann. Das ist kein Sein, sondern es ist das alles Sein hervorbringt. Und das heißt, es ist nicht. Das ist das Paradoxe daran, aber ich kann das wirklich schöpferisch-geistige nicht als etwas so oder so Bestimmtes, Definiertes erfassen. Ich kann Gott nicht begrenzen. Dann ist die Quelle, dann ist es nicht mehr Gott, dann ist es was Endliches.
Ungefähr, das ist ungefähr.
Genau, und daher da hat man dann immer die Schwierigkeit, auch die Theologen haben dann die Schwierigkeit, alle miteinander, wie beschreibe ich das überhaupt, weil es eigentlich nicht zu beschreiben ist. Genau. Genau. Und das heißt, ich kann es eigentlich dann so richtig erst erfassen, dort wo es zu wirken beginnt und es sozusagen in seinen Taten verfolgen irgendwo. Und da gibt es jetzt eine ganze Stufenfolge von Wesenheiten von mir aus auch, die schöpferisch tätig sind, die aber letztlich alle irgendwo aus der Quelle gespeist werden. Und zum Beispiel die Elohim hier, also was in der deutschen Übersetzung dann meistens sogar heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, obwohl hier steht nicht Gott, sondern hier steht Elohim. Elohim ist die Mehrzahl des Gottesnamens im Hebräischen. Also da ist eine Mehrzahl gemeint, interessanterweise, keine Einzahl. Das fällt nur in der deutschen Übersetzung dann weg, wenn man halt einfach Gott hinschreibt.
Vielleicht können Sie mir helfen. Ich bekam sehr intensive Botschaften. Und ich konnte nicht aufhören. Die waren wieder 2 Jahre lang, das haben Sie auch gehört jetzt. Wer war das? Wer, ich habe nicht gefragt, wer mir diese Botschaft gibt. Und den Namen habe ich auch nicht gefragt. Was war das? Von wo kommt diese Sache?
Naja, das ist allgemein schwer zu.
Aber für mich ist es die Wahrheit.
Ja, na sicher. Ich meine, gerade die wirkliche geistige Einsichten erhalten wir eigentlich nur durch Vermittlung von höheren Wesenheiten irgendwo. Also das kann Verschiedenes sein. Das können Engelwesenheiten sein, das kann unser eigenes höheres Ich sein. Das heißt, das, zu dem wir dann letztlich auch hingehen nach dem Tod. Das wir aber meistens nicht schaffen, hier ganz herunterzubringen, also zumindest hier ganz zu Bewusstsein zu bringen, wobei das eine das andere nicht ausschließt, weil das höhere, unser höheres Selbst sowieso mit allen möglichen geistigen Wesenheiten in Verbindung steht, unter anderem auch natürlich selbstverständlich und sogar in erster Linie mit Verstorbenen, die bereits hinübergegangen sind und die dort ihre Gedanken, ihre Ideen, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, die sie hier entwickelt haben, eigentlich drüben erst wirklich zur Reife bringen. Weil hier ist es erst einmal der Schatten davon, das ist die Skizze davon, aber wenn wir drüben sind, wird es reif, und es ist daher so unheimlich wichtig, dass da Menschen sind, die diese Impulse aber dann aufnehmen können. Weil das sind trotzdem Impulse, die unserer Verständnismöglichkeit noch sehr nahe sind, nur halt wesentlich reifer sind. Und nur wenn es keiner aufgreifen kann, da auf Erden, dann gehen diese Impulse verloren. Oder kommen nicht zur Wirksamkeit in unserer Welt. Das ist
die Frage ist, sind es sozusagen fördernd gewesen, rechtmäßig gewesen, oder sind es solche, die einen gewissen Unruhe reinbringen auf negative Art? Das kann man nur selber dann erleben, ob es einem nähern, seelisch, geistig, oder ob es einem schaden. Oder gibt es ja wieder Differenzierungen von den Personen.
Ja.
Das muss man dann so annehmen, aber ist das fördernd, aufbauend, oder ist es.
Ja, es gibt ja negative und positive.
Ja, eben. Und das kommt ja auch noch dazu.
Richtig, ja.
Nein, ich tue es wieder schwer. Muss aufhören.
Nein, nicht zu. Nicht zu. Ja, also und so sind da auf jeden Fall diese Elohim, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind also mit Sicherheit nicht diese oberste Gottheit. Also die Quelle, wenn man so will, des Seins, sondern die stehen also ziemlich viel darunter. Also Steiner schildert das dann ziemlich konkret, ist aber auch in anderen Religionen so zu finden, ist in der Theologie auch so zu finden, auch wenn man nicht so deutlich davon spricht. Aber dort sind die Elohim in Wahrheit auch ganz deutlich, zählen sie zu einer der Engelhierarchien. Also es gibt eine ganze Reihe von Engelhierarchien, die auch in der kirchlichen Lehre vorkommen, die in anderen Mythologien vorkommen, halt dort anders genannt werden, aber im Prinzip ist es überall ähnlich, dass es also so neun Stufen von geistigen Wesenheiten über den Menschen oder zwischen dem Menschen und der obersten Quelle gibt. Ob man die jetzt die Trinität nennt, ob's die Hebräer das Ein Sof nennen. Bei den Buddhisten ist das der Bereich, wo sie das Nirvana zum Beispiel ansiedeln. Weil eben dort der Blick auch verschwimmt vollkommen. Und
ist also nicht mehr, ich hoffe.
Passt schon. Und die Elohim sind also da, nehmen so eine mittlere Stellung in dem Ganzen ein. Aber es wirkt durch sie Höheres letztlich aus der ganzen Schöpfungsquelle. Und dieses Höhere ist eben dann das, was man im christlichen Sinn bezeichnen würde als den Logos oder den Christus, der durchwirkt, der nämlich der eigentlich Tätige bei der Schöpfung ist. Während die Vatergottheit in der Trinität eigentlich vollkommen in der Verborgenheit bleibt. Aber der Tätige ist eh im Johannesevangelium sehr schön geschildert dann, der das Ganze tut sozusagen, ist der Christus. Aber das kennen die Inder genauso. Im indischen Schöpfungsmythos ist das ganz genauso drinnen. Und auch durch die Schöpfung, durch das Wort ist drinnen. Also es ist fast alles drinnen. Es ist sogar der Abstieg ins irdische Dasein drinnen. Dass diese selbe Kraft dann irgendwann einmal auch im Menschen wirksam wird, unmittelbar. Also das ist eigentlich die christliche Botschaft, dass das, was der Mensch an Schöpferkraft entwickelt, dass das wesensgleich ist dem, was aus der obersten Schöpfungsquelle kommt. Das ist das Spannende dran, und das war für uns ein wichtiger Ausgangspunkt für das Thema, weil wir von Haus aus gesagt haben, es geht darum, wir nehmen die Schöpfungsgeschichte deswegen her, weil wir sie in Bezug setzen wollen zu unseren eigenen Schöpferkräften und das vergleichen wollen irgendwo. Natürlich ist das, was wir machen, so winzig klein und hat also noch nicht diese Weltbedeutung, die Schöpfung im Großen hat, aber es sind dieselben Kräfte drinnen wirksam und dieselben Prozesse spielen sich bei uns in jedem kleinen Schöpfungsprozess ab, und den brauchen wir halt tagtäglich in Wald. Da geht es nicht nur mit Schöpfer, ich meine nicht nur Kunst schaffen oder irgend sowas, also sozusagen, was man so neben dem Leben macht in herausgenommenen Zeiten, sondern ganz wichtig ist dieses Schöpferische heute in der Begegnung von Mensch zu Mensch. Weil jeder Mensch eine Individualität ist und eben eigentlich nicht mehr wie noch in früherer Zeit mit einer Verhaltensschablone in gewisser Weise begegnen kann. Sondern ich muss mich einfach auf den individuellen Menschen einstellen und da passiert was Schöpferisches. Sonst nehme ich ihn nur als Gruppenwesen wahr, nicht als die Individualität, die er ist.
Sie sprechen ganz genau so, wie ich schreibe.
Ja. Sehr gut, da sind wir uns einig. Sehr gut, gefällt mir.
Nur in anderen Worten.
Ja, klar. Das ist ja immer das Tolle, also dass es dann individuell so viele Möglichkeiten gibt, das in Worte zu fassen. Es ist eigentlich genau das Gleiche, aber halt in andere Worte gefasst, in andere Bilder gefasst, aber trotzdem das Gleiche. Und das heißt, wenn wir uns so damit beschäftigen, lernen wir uns selber auch kennen. Und was auch die Voraussetzung dafür ist, den anderen kennenzulernen. Weil wenn man sich selbst nicht kennt, kann man den anderen nicht kennenlernen in Wahrheit. Und wenn man sich über sich selber in Illusionen hüllt, dann wird den anderen auch immer nur verzerrt sehen und wird vielleicht meine Fehler in ihn hinein projizieren und so weiter.
Das ist ganz genau so. Ich war mit der Dalai Lama da.
Ja.
5000 Leuten hat er gesprochen. Ich habe mir gedacht, er liest das wie ein Buch vor. Ganz genau dasselbe.
Ja. Ja. Ja, ich meine, da herrscht letztlich in Wahrheit eh große Einigkeit.
Ja, und ich habe keine Zuhörer.
Das hat die Kleider der Unterschiede, genau. Na, stimmt. Nein, im Grunde also kommen die Menschen, die sich tiefer mit diesen Dingen beschäftigen, alle irgendwo auf den Punkt, sie betrachten es halt vielleicht von verschiedenen Seiten und drücken es ein bisschen anders aus, aber der Kern ist ganz gemeinsam. Und darum ist auch ganz klar, also wenn man durch Meditation, durch eigene Erfahrung ein bisschen an die Dinge herankommt, dann klopft man diese geistige Wirklichkeit an in irgendeiner Weise. Und das ist dann nur mehr die Frage, also aus welcher Ecke schildere ich es. Aber ich komme an eine ganz starke Wirklichkeit heran, an etwas, was wirkt, eben in der Welt wirkt und in mir wirkt. Und natürlich ist es nicht primär eine physisch fassbare Wirklichkeit, das ist immer eine seelische, eine geistige Wirklichkeit primär einmal.
Und ich weiß nicht, dass die das seit ungefähr 30, 40 Jahren ganz geändert hat, dieses Denken.
Ja. Ja, sicher auch gegenüber dessen, was die physische Wirklichkeit ist. Weil, ja. Weil ich meine, der Materialismus noch des 19. Jahrhunderts ist de facto in den Wissenschaften, ich bin selber eigentlich Chemiker vom Beruf, Quantenchemiker, also beschäftige mich gerade mit den Dingen. Ich meine, der Glaube, dass die Welt also aus materiellen Dingen besteht, das ist physikalisch gesehen längst nicht mehr haltbar.
Also das ist Energie.
Das ist quasi Energie und nicht irgendwas dienlich-gegenständliches. Und diese Dinge manifestieren sie, lösen sie auf und so weiter. Der ganze Kosmos bildet in Wahrheit eine Ganzheit. Also es ist nicht etwas, was zusammenpickt ist aus Einzelteilen, sondern er reagiert auch als Ganzheit. Das sagt ja die Quantenmechanik schon ganz deutlich. Ja. Das Interessante ist, dass das eigentlich auf der elementaren Basis heute sogar schon die Physik sagt. Also es ist unmöglich, also ein irgendwas isoliert herauszunehmen, völlig abgetrennt vom Ganzen. Und das heißt, wenn da was passiert, erschüttert das letztlich den ganzen Kosmos. Immer. Nicht gleich, dass alles zusammenstürzt, aber in Wahrheit reagiert immer der Kosmos als Ganzes. Und nicht, weil sich irgendeine Wirkung von da ausbreitet wird, bis weiß Gott wohin, sondern es ist ein Ganzes. Es reagiert sofort und als Ganzes. Das ist der Punkt.
Ich muss ja lachen.
Ja.
Aber jedenfalls ist es interessant, mit Ihnen da zu diskutieren.
Ja.
Weil das ist ja alles ganz einfach. Das ist ganz normal.
Ja.
Ganz einfach.
Im Prinzip, nur ist es also halt lange Zeit für die Menschen völlig verschüttet gewesen. Und heute ist das Problem, dass trotzdem viele das eben gar nicht so einfach finden, sondern die hätten viel einfacher finden, aha, naja, die Welt besteht aus Atomen, das sind kleine Gegenstände und die kugeln durcheinander und aus dem passiert alles. Ich meine, das ist im Grunde so, wenn man verbreitet schaut, immer noch das Weltbild, das die Menschen haben im Grunde. Das ist sehr verbreitet. Und
ich wollte noch ein bisschen machen, weil es auch jetzt nicht mehr. Und zwar, wir haben eben Anton Zeilinger geschrieben, aber der Volkswagen geschrieben, ich möchte den Menschen malen in den Atomen her. Das ist nichts, ist alles Energie.
Ja.
Ja? Also, das sieht er ja nicht.
Ist richtig, ja.
Nein, und da wollte ich ein Triptychum machen, aber die Leute kamen sowieso nicht um, ja, zu malen. Ja, aber wenn man das sieht, ist alles Energie, sonst gar nichts. Ja, und das bisschen Materie, da drin ist, ist auch nicht Energie.
Ja, natürlich. Ich meine, was als Materie erscheint, ist.
Die Energie, die Frage ist immer noch,
was ist.
Ist das Astralenergie, ist das Qi oder Friel oder ist das Schöpfenergie?
Energie.
Ja. Das ist immer
noch. Ja, ich meine, man kann das natürlich alles weiter differenzieren, Kraft, natürlich.
Ist das letztlich Kraft? Willenskraft kann man auch sagen.
Das ist Energie, Kraft, Seele.
Ja.
Es sind halt verschiedene Abstufungen möglich. Also der Steiner nennt es zum Beispiel, es fängt an also mit den Ätherkräften, dann sind es die Seelenkräfte, also das Astralische, wie er es nennt, und dann ist es das Geistige letztlich, also von dort, wo es als geistige Willenskraft ausgeht. Also es metamorphosiert sich. Zuletzt erscheint es von mir aus eben in gefangener Form als das, was wir Materie nennen. Die Erscheinung als solche gibt es ja. Ich meine, dass der Tisch sich angreifen lässt und man anklopfen kann, das ist schon da. Trotzdem steckt Energie dahinter, aber es hat halt die kompakte Erscheinungsform, das ist halt die äußerste.
Und das ist Bewusstsein, das ist das, was Tisch ist.
Genau. Aber da ist es eben jetzt sozusagen das Bewusstsein auf dem tiefsten Punkt irgendwo gekommen, also wo es als das Festeste erscheint. Irgendwo. Ich meine, dadurch, wehe, wir hätten das nicht. Ich meine, wir wären uns nie unserer selbst bewusst geworden, wenn man das nicht. Man stelle sich vor, wir wären als Menschen irgend so ein wässriges Gebilde, ein Wassertropfen im Ozean. So, jetzt unterscheide dich als Wassertropfen vom Ozean, erlebe dich als eigenständiges Wesen. Als ein Tropfen, der verfließt im Ozean. Das ist unheimlich schwierig. Wenn ich mir einen Tisch gegenüberstelle, mich anhaut dran, dann spüre ich, da ist der Tisch, da bin ich. Da kann ich mich abgrenzen. Ist zwar letztlich auch nur Illusion, weil wir ja auch mit dem Ganzen verbunden sind, aber trotzdem spüre ich einen Unterschied. Und das weckt sehr stark Bewusstsein. Also Bewusstsein hat was mit Grenzen bilden, mit einem Grenzen anstoßen auch irgendwo zu tun. Weil sonst komme ich immer mehr in einen traumartigen bis trauseartigen Zustand, wo ich eigentlich nicht wach bin. Wo ich vielleicht das Ganze irgendwo mitträume, aber mich verliere dabei.
Kannst du gut sein? Die Seele.
Ja. Ja, ich meine, die
ist auch Energiekörper.
Natürlich.
Ja, habe ich nicht verstanden.
Die Seele ist auch ein Energiekörper.
Achso, ja.
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, die Frage ist, oder das Kunststück ist, wie nehme ich dieses Bewusstsein, das ich hier am stärksten entwickeln kann, mit einfach in die höheren Bereiche. Das ist eine gewisse Problematik. Also wenn in den alten Kulturen ist das jedenfalls nicht gelungen, weil da die ganzen Einweihungsmethoden dann, um eben zu erleben, was passiert nach dem Tod oder was passiert mit der Seele, beruhen eigentlich darauf, dass der Mensch in irgendeinen Trance-Zustand versetzt wird, das, aus dem er dann beim Aufwachen irgendwelche traumartigen Erinnerungen mitnimmt und dann schildert er das. Also wenn man nimmt bei den alten Ägyptern oder so, dann wurden die die Geistesschüler, wenn man so will, in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Das heißt, das Bewusstsein wurde heruntergeschraubt noch unter das Tiefschlafbewusstsein. Also Tiefschlafbewusstsein ist das, wenn man in der Nacht, wo es finster ist sozusagen für uns, wo wir nichts wissen. Weil es gibt also das Tagesbewusstsein, es gibt das Traumbewusstsein, da erleben wir halt irgendwelche Bilder und dann kommt das Tiefschlafbewusstsein, da wissen wir sozusagen nichts, als Normalmensch zumindest. Da ist es finster. Und wir in der Früh halt dann aufwachen und sagen, ja, da wissen wir nicht, was da gewesen ist dazwischen.
Das ist wieder
schwer. Nur zu. Wollten Sie was sagen?
Nein. Es ist schlecht, wenn ich etwas sage.
Naja, es gibt auf jeden Fall dann sogar noch einen dunkleren Bewusstseinszustand, also eben, wenn ich in so einen fast todesähnlichen Zustand komme, also das kann man das Trance-Bewusstsein nennen, das ist Medien oder so, sind, wenn sie da draußen sind in dem Zustand, das ist also eigentlich noch schwärzer als die Nacht. Und aus dem sprechen sie halt dann irgendwas, kriegen sie aber selber im Grunde überhaupt nicht mit, aber da kommt halt was herein. Und nur, das kann nicht der gegenwärtige Weg sein, um zu geistigen Erkenntnissen zu kommen. Also das ist der alte Weg. Der heutige Weg wäre, das wache Bewusstsein, das ich hier habe, mitzunehmen. Auch in die Betrachtung der.
Soll ich Ihnen abnehmen oder sonst weg ist dahin?
Bitte noch etwas vorgetragen?
Nein, heute nicht mehr. Das war nicht so ein Einstieg.
Also.
Wir machen das jedes Mal, um uns ein bisschen die Bilder wieder zu holen. Die Kunst ist, wie nehme ich dieses Bewusstsein mit in die geistigen Bereiche? Weil entwickelt ist es zunächst einmal in der Außenwelt und da erleben wir gerade das geistige Netz an den Schein der Materie. Da sehen wir nicht einmal, dass Energie dahinter steckt, sondern es erscheint uns als was ganz Kompaktes. Aber wir brauchen es, um bewusst zu werden. Also die Kunst ist nur, dieses Bewusstsein mitzunehmen, nicht einzuschlafen dabei.
Ja, Entschuldigung, also da muss mir erst einmal das Bewusstsein selbstbewusst werden.
Ja.
Aber dass ich da mitnehmen kann, bewusst.
Na, richtig.
Oder folge ich nichts ganz Richtiges.
Naja, schon. Das heißt, ich muss das Bewusstsein meiner eigenen Geistigkeit zu dem erst einmal kommen. Das ist richtig. Und das ist das Schwierige, aber das ist die Aufgabe heutzutage. Also zu dem Selbstbewusstsein zu kommen, sich selbst zu erleben als geistiges Wesen. Das heißt, als schöpferisches geistiges Wesen, das mit dem ganzen Materiellen oder auch mit den unteren Energieebenen nichts zu tun hat, sondern eigentlich drüber steht. Dass sich von mir was hüllt in das und natürlich körperlich dadurch nur erscheinen kann, aber der Kern ist was viel, viel Höheres. Und das muss ich erst erleben können.
Aber ich glaube, das erlernen wir ja. Wenn zum Beispiel ein Blinder geboren wird,
ja.
50 Jahre, er sieht etwas, aber er kennt es nicht. Er muss es erst lernen, was das ist.
Ja.
Das müssen wir das auch von der Geburt auch lernen, was die anderen meinen, was das ist. Weil ein Tier sieht er das ganz anders.
Ja, richtig, ja, absolut, ja.
Also das ist ein Lernprozess, den wir
machen. Ja. Und vor allem durch Reflexion und Widerstand, wo das Bewusstsein geschärft wird, dass ich derjenige,
genau.
Der diese Erlebnisse hat.
Naja, weil die anderen machen das genauso und wenn du es nicht machst, gehst du mit der Situation.
Ja.
Ja, naja, aber überhaupt das Geistige wach zu erleben, das Schöpferische zu erleben, heißt also sich selbst als schöpferische geistige Wesenheit zu erleben. Und überhaupt, wenn ich Geistiges erleben will, dann muss ich es hervorbringen. Weil Geistiges kann ich nicht wie was Vorhandenes betrachten, einfach fertig, sogar hat es schaut so oder so aus, sondern ich muss es eigentlich in gewisser Weise schaffend hervorbringen, um es zu erfahren. Und trotzdem ist es was, was auch unabhängig ist von mir in einer gewissen Weise. Weil ich begegne anderen geistigen Wesenheiten, und im einfachsten Fall sind es andere Menschen um mich herum. Schon dort ist die Kunst, den als geistiges Wesen zu erfassen und nicht nur als körperliches Wesen, ja nicht einmal nur als seelisches Wesen, sondern als das Geistige, was der Kern davon ist. Das sozusagen die Quelle dessen ist, was das Ganze, was dem Ganzen seine individuelle Gestalt überhaupt erst gibt. Sowohl im Seelischen als von mir aus bis ins Physische hinein, was uns erscheint. Aber da muss ich die Individualität entdecken. Und das geht aber nur, indem ich in gewisser Weise selber diese Schaffenskräfte rege mache in mir, die auch in ihm wirksam sind. Sonst verstehe ich gar nicht, sonst komme ich gar nicht heran.
Ich glaube, zumindest ist mein Wissen so, wir haben ja, die Forschungen sind rein materiell.
Ja, richtig.
Und wir sind jetzt in einigen Jahrzehnten sind wir drauf gekommen, dass es auch eine geistige Sache gibt. Aber man hat noch keinen Zugang gefunden für das Geistige. Weil das Materielle ist eine Wiederholbarkeit, das gibt es dort nicht. Ja? Und
das Materielle ist eine Wiederholbarkeit, man kann es einfach in Gesetze bringen, das Geistige ist gesetzlos sozusagen, das kann man immer erleben.
Ja, aber das muss ich immer wieder neu.
Das ist der Grund, das Materielle so stark ist.
Und da müssen wir jetzt drauf kommen, wie das gemacht werden kann. Nachdem das momentan nicht gemacht werden kann, ist es vorhanden. Ganz einfach.
Ja, für die heutigen Menschen nicht. Ja, richtig. In der Regel nicht. Klar. Das liegt natürlich auch daran, weil wir so stark bewusst geworden sind für die sinnliche Außenwelt, also das heißt uns alles so materiell vorstellen, sind wir natürlich auch in einer gewissen Weise geistig bequem geworden, weil das lässt sich halt relativ bequem anschauen und beschreiben und so breit, so lang, so hoch, da muss ich nicht besonders schöpferisch tätig sein, um das beschreiben zu können in Wahrheit. Und das lässt sich leicht in logisch ableitbare Gesetze fassen, oder zumindest so weit erfassen wir es halt mit der Wissenschaft. Und das ist halt heute das Dogma, das zieht sich ja durchs ganze Bildungssystem. Das ist ja aber auch die Katastrophe, weil im ganzen Bildungssystem heute nur von diesen Dingen im Grunde gesprochen wird.
Und ist von euch da jemand, der beschreiben kann? Weil es wäre interessant, ein Buch zu schreiben. Momentan sagt man die UFOs. Ja? Das gibt es nicht, dass man von fremden Welten Materialien dahergibt. Aber die Geistigkeit ist da. Die geistige Kraft ist da. Da können wir sie gar nicht erfassen. Wir sind vielleicht sowieso schon gesteuert von anderen Welten. Da wissen wir das noch gar nicht. Das wissen wir gar nicht.
Da tut sehr viel jetzt.
Ja, und dass wir mit unseren Aggressionen auch das Feld, das Universum vergiften.
Mhm. Ja, absolut. Absolut.
Absolut. Wenn man Teil ist vom Ganzen, vergiftet man es, andererseits wird man bereichert, wenn es dort fruchtbar ist. Das bringt sich
ja. Und wenn da ein Schriftsteller da wäre, da könnte er einen Roman schreiben, dass die Geistigkeit, also dass geistige Kräfte da sind und durch den Geist kann Materie geschaffen werden. Und wir könnten uns ganz schön etwas Gutes tun und etwas Schlechtes tun.
Materialisieren.
Richtig.
Es gibt ja viele Bücher, in denen gibt es ja auch.
Gibt's.
Es ist immer nur schwer, dem zu folgen, auch den Büchern, wo die Gratwand haben.
Ja.
Das ist eher das Problem, aber da hat sich viel getan. Da gibt es ja, kann ich nicht sagen, welche Bücher, gibt es ja interessante Bücher, die für uns ist halt nur schwer, eben diese Gratwand herum zu sehen, wo ist der Übergang. Und wo franzt das irgendwie aus?
Ja, richtig. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ich meine, da meinst du das einmal so ein bisschen.
Wir haben zwar keinen Schreiber, wenn man zeigt. Zeichnen wir wieder mal ein bisschen was.
Also, dass man das in der Feldphase, das ist einmal die Erdoberfläche, die Erde. Und nehmen wir da oben von mir aus die Trinität als oberste Quelle. Oder nehmen wir es ein Sof oder wie auch immer.
Intuitiv hast du es ja.
Ist im Übrigen bei den Indern genauso drinnen. Also,
so, was magst du jetzt? Entschuldigung.
So.
Du zeigst ja, okay, das oberste, okay. Ja.
Genau. Genau. Nämlich jetzt einmal bezogen auf die Erde. Und dann habe ich da eine ganze Stufenfolge einfach von geistigen Wesenheiten, die hier wirken, die aber auch zusammenhängen mit den ganzen Planetensphären, wenn man so will, also von mir aus mit der Mondsphäre, mit der Merkursphäre, mit der Venussphäre, mit der Sonnensphäre, mit der Mars, Jupiter und Saturnsphäre. Und dann ist noch darüber die Fixsternregion. Und dann eigentlich das, was jenseits, also des Sternenbereiches ist. Das ist der Bereich, heute, das kann man sogar naturwissenschaftlich irgendwo beschreiben. Wenn wir da hinausschauen in den Kosmos, schauen wir nicht nur immer in größere Tiefen des Kosmos, sondern wir uns heute Naturwissenschaft lehrt, wir schauen auch in die Vergangenheit hinein. Wir schauen also dorthin immer mehr in den Bereich, wo das Ganze entstanden ist. Irgendwo ist da eine Grenze, an die wir kommen, jenseits sozusagen der Sternenwelt, da gibt es keine Sterne mehr, da kommen wir in den Bereich, was heute Naturwissenschaft von mir als Urknall oder irgendwo nennt, letztlich aber nichts anderes schildert, als wie das Ganze aus einem noch nicht physischen Bereich herausgekommen ist einmal. Wobei, was sehr Interessantes ist, das ist schon ein Paradoxon, wo wir schauen eigentlich, wenn man so will, von naturwissenschaftlicher Sicht, wir schauen, wenn wir in die Peripherie des Kosmos schauen, schauen wir auf den Punkt des Urknalls. Je weiter ich in den Kosmos hineinschaue, schaue ich auf den Punkt, von dem das Ganze ausgegangen ist, aber der ist überall.
Glauben Sie an den Urknall?
Naja, ich glaube nicht, dass der einfach das Nichts explodiert ist, sondern ich denke, dass es geistige Ursachen gab, dass etwas aus dem physisch als Nichts Erscheinenden heraus entstanden ist und dann daraus eine Welt entwickelt hat, die uns jetzt sinnlich erscheinen kann. Von dem her ist die Geschichte mit dem Urknall ein Fortschritt gegenüber dem Newton'schen Anschauung, dass das ewig existiert hat und bis in alle Ewigkeit existieren wird. Sondern dass es einen Beginn hat, wo es in die sinnliche Erscheinung tritt und auch in Wahrheit ein Ende haben wird. Und dann wird eben wieder ein neuer Schöpfungszyklus beginnen.
Wir haben momentan Länge, Breite, Höhe, Zeit,
Dimensionen.
Ja.
Genau.
Was wollen wir mit den vier Dimensionen machen? Es gibt wahrscheinlich hunderte Dimensionen.
Ist richtig in gewisser Weise, ja.
Wir können uns ja erschießen. Nach der vierten, die fünfte und der fünften, die sechste, das ist gerade so ein geistiger Prozess, der eigentlich unbeschränkt ist. Auf einmal wäre es zu viel für uns. Also da würden wir uns nicht zurechtfinden. Aber so strittweise, in langen Zeiträumen natürlich, kann man sich das ja erschließen. Das ist ja die Zukunft, dass der Mensch unbeschränkt entwicklungsfähig ist.
Das ist auch so.
Im Geist.
Ja, absolut.
Wenn man bedenkt, die Erde, also die Menschen, sind ja ganz, ganz kurz nach auf der Welt. gerade die das sagen, hunderte Millionen Jahre und der Mensch, also der geistige Mensch ist vielleicht 300.000 Jahre alt.
Ja, ja.
Urgeist.
Weil der Urgeist, genau.
Das war die siebte Dimension.
Genau. Ja, zu dem Ganzen, ich meine, die Planetenbezeichnungen sind jetzt nur Marken in Wahrheit. Also zum Beispiel die Elohim gehört auch zur Sonnensphäre dazu.
Aber was ist eigentlich das Thema jetzt?
Das Thema ist Schöpfungsgeschichte und wie das mit dem ganzen Kosmos zusammenhängt. Jetzt ist natürlich, wir haben das ist heute, glaube ich, der 140. Vortrag zu dem Thema. Das heißt, wir haben schon eine ganze Menge natürlich besprochen. Jetzt ist es ein bisschen schwer, das Ganze im Überblick zu haben. Wir haben das letzte Mal oder in den letzten Malen uns vor allem damit beschäftigt, wie das zustande kommt, dass der Mensch dann in der Gestalt, in der wir ihn halt heute kennen, auf der Erde auftritt, wie sich das langsam vorbereitet hat, wie er eigentlich früher ein viel umfassenderes Wesen war, eben selber kosmische Dimensionen hat und aus dem sich erst unsere Gestalt langsam herausentwickelt hat. Und was ich heute eben noch ein bisschen besprechen möchte, ist, wie sich diese kosmischen Dimensionen nach außen in gewisser Weise im Erdinneren spiegeln. Also wenn wir jetzt da irgendwo den Erdmittelpunkt haben, dann spiegelt sich nämlich dieses ganze, der ganze Kosmos bis an die Grenzen, bis dort jenseits, wo's zur Sternenwelt geht, spiegelt sich in geistiger Beziehung, natürlich nicht physisch sinnlich, aber in geistiger Beziehung im Inneren der Erde.
Das ist ja alles gleich.
Das ist alles gleich. Richtig, genau. Genau, und da kommen wir also so hin, dass wir also da eben den höchsten Punkt eigentlich haben, im Erdmittelpunkt. Und also von da spiegelt sich alles. Das ist zum Beispiel das, was Dante schildert in seiner göttlichen Komödie mit den neuen Höllenkreisen. In Wahrheit sind das da nämlich auch 9 Stufen nach oben. Also das sind die 7 Planetensphären, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als 8 ist der Fixsternhimmel und das 9. ist das, was dahinter ist. Das ist das, darum haben wir das gelesen, wieder vom Anfang, was in der Bibel heißt, die Feste, an der die Sterne, ja, wenn man jetzt glaubt, die Feste, das ist also irgendeine Kristallkugel, an der die Sterne anbiegt, das ist natürlich ein kindisches Bild, aber das ist der Bereich, der jenseits der sichtbaren Sternensphäre ist, also was den Hintergrund bildet, ja, in Wahrheit. Im Mittelalter hat man es den Kristallhimmel genannt.
Wo hören Sie auf? Wo hört das sein auf? Auf der Haut? Oder wo hören Ihr Sein auf?
Was hört wo auf?
Ihr Sein.
Wo mein Sein aufhört? Naja, geistig gesehen geht's weit darüber hinaus. Ich meine, physisch gesehen,
Selbstversorgung.
Da geht es bis an die äußerste Grenze. Also gerade das Ich in uns hängt am meisten mit dem da draußen zusammen.
Ja.
Das also jenseits der Satellitenführung.
Aber natürlich genauso in der Gefahr, mit dem das so was wie der Spiegelung davon ist. Weil die Kräfte im Erdinneren bis zu einem gewissen Grad sehr problematisch sind. Das ist in gewisser Weise eine Spiegelung davon, aber eben teilweise eine Spiegelung ins Negative auch. Von da strahlen letztlich auch die Kräfte aus, die uns das Ganze so undurchsichtig materiell erscheinen lassen. Das hängt mit dem zusammen. Und ich habe diese 9 Kreise da, genau da drinnen, also den 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Also das sind so verschiedene Schichten. Und
was meinen Sie? Das Bewusstsein oder was ist das?
Naja.
Was ist das? Was Sie da sagen?
Ja. Es sind Spiegel, also mit all diesen Sphären sind verschiedene, stimmt, es sind verschiedene Bewusstseinsgrade verbunden, die spiegeln sich da.
Wo das erste? Oder wo gibt es den
Mond? Ja, ja, Mond spiegelt sich als erstes, genau. Da spiegelt sich der Mond und so weiter. Und es geht hinunter bis zur Spiegelung der...
Ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Was ist eine Spiegelung?
Aber man kann es vielleicht auch so sagen. Am Anfang heißt es ja, wie wir es gestern vorhin auch, es wurde die gesamten Wesen, die es gab, wurden einmal geordnet. Und zwar in einer Feste, das heißt, es wurde dann geschaffen. Jetzt wurden die einmal getrennt, es wurden die einen harmonisch geordnet, nach Maß, Zahl und Harmonie, und die sind die oberen, die wurden alle geordnet. Das sind aber Wesen gemeint, das sind jetzt nicht Planeten gemeint, sondern die Wesen innerhalb der Planetensphäre. Aber der zweite Teil, der ist nicht geordnet worden, der ist chaotisch blieb, das ist der untere.
Das ist der Unterricht. Und fallen daraus wirken Wesenheiten mit, die sozusagen der regulären Entwicklung entgegenstehen. Also, weißt du, es gibt auch genauso fördernde und eben entgegenwirkende Wesenheiten. Und die versammeln sich also da unten sehr
schön. Aber das war die Frage, oder?
Was haben die für Kraft? Was haben diese für Kraft, diese Wesen?
Naja. Sie haben als erstes einmal die Kraft, dass sie die Illusion des Stofflichen erzeugen für uns. Weil wenn wir es in seiner Realität sehen würden, würde es ja gar nicht stofflich erscheinen, sondern dann würden wir es als die Energie sehen, die es ist. Das heißt, es wäre für uns eigentlich was völlig Durchsichtiges in Wahrheit. Ja, also diese Wesenheiten hängen sehr stark damit zusammen. Auch wieder in Gruppen aufgeteilt, wenn man so will. Also wir nennen das halt dann die luziferischen, die animanischen Wesenheiten, sogar die Asuras dann noch, die im Zentrum sitzen. Also wenn man es christlich bezeichnet, dieses Luzifer, ist es Satan und sogar noch was Stärkeres. Also das was in der Apokalypse dann mit Sorat zum Beispiel bezeichnet wird, als das Tier aus dem Abgrund, und das hängt also ziemlich mit den Zentren zusammen. Und das sind aber die Kräfte, die uns ununterbrochen also, in die Quere kommen, sozusagen. Also mit denen wir uns sehr stark auseinandersetzen, weil wir als Mensch sitzen halt irgendwo genau an der Schwelle zwischen den beiden. Und daher haben wir die Probleme, mit beiden umzugehen, also die positiven Impulse von da hereinzuholen und die negativen von da zu überwinden.
Jetzt mal mit den Zahlen. Plus 1, plus 2, plus 3, gibt es auch minus 1, minus
2. Ja, genau. Das ist das in gewisser Weise negative Spiegelbild. Aber ein notwendiges auch, weil genau das hat uns wie kein anderes geistiges Wesen so weit heruntergeführt, dass wir so ein Gegenstandsbewusstsein, so ein Selbstbewusstsein entwickeln können, wie wir es da oben nicht entwickeln hätten können. Weil da wäre man eben der berühmte Tropfen im Ozean, der verschwimmt und der es unheimlich schwer hat, sich selbst als was Eigenständiges zu erkennen. Und man darf nicht unterschätzen, der Mensch ist das Wesen, das prädestiniert ist dazu, wacher und selbstständiger zu werden als alle, die da drüber sind, jetzt von der Quelle abgesehen, aber auch als die Engelwesenheiten oder die Götterwesenheiten, die drüber stehen.
Ich glaube, die Menschheit ist eigentlich sehr kurz auf der Welt.
Ja.
Äußerst kurz auf der Welt. Und wir brauchen erst noch so viel Entwicklung. Besonders geistige Entwicklung. Ja. Wir sind erst am Anfang.
Wir sind es mit Sicherheit ganz am Anfang, ja.
Wir sind viel dramatisches Nachspielen. Wird ja aber viel dramatisches Entwicklung abspielen, weil es sehr rasch
geht. Ja, ja.
Ja, eben sehr rasch. Ja.
Die Entwicklung geht sehr rasch und potenziell ist also eine ganze Menge drin sozusagen für die Menschheitsentwicklung.
Und Verzeihung, was mich interessiert ist, dass die Islamer jetzt alles wieder nachmachen, was die Europäer durchgemacht haben, geschichtlich. Ganz genau.
Ja.
Der Bauernaufstand 1515 und so weiter, das ist alles parallel dazu, aber ganz genau.
Ja, es gibt Spiegelungen. das Deutsche Babylon gibt es in großer Dimension, in kleinerer, das gibt es immer wieder.
Ja, ja, nein, es ist in gewisser Weise, es ist nicht umsonst die Zeiterrechnung eben ein bisschen verschoben gegen unser, das...
Was sagen Sie dazu? Was mir zugekommen ist
ja,
war, dass im ganzen Universum, und das weiß man jetzt auch wieder schon, Leben entsteht.
Mhm.
Dass im Weltall Wasser ist, flüssiges Wasser, mhm, mit Bakterien schon, ja? Und dass überall dann auch Intelligenz gesteuert wird. Natürlich auch wieder, ja, okay, das wird den Menschen. Und dass wir mhm, genauso, wenn wir es überleben, die geistige Kraft stärker werden dann.
Mhm.
Und wenn die Welt untergehen würde, ist ja die geistige Kraft ja vorhanden. Die werden ja die Nachkommen, werden ja diese geistige Kraft aufnehmen. Genauso wie wir sie aufgenommen haben, wahrscheinlich woanders.
Ja, ja, aber es ist ja gut, wenn es untergeht, unsere Erde, weil dann ist es einmal unser Zyklus auch verändert. Sonst wären wir ewige Sklaven, die da herum, wie die Frosche in der Zukunft würden. Wenn unser Entwicklungszyklus zu Ende ist, wenn unser Ziel auf der Erde zu Ende ist, dann wird die Erde sich verabschieden und wir machen andere Zyklen durch auf andere
Orte. Ja, ja, genau. Absolut. Ja, nur der wesentliche Punkt ist, dass wir sozusagen das, was wir aus der jetzigen Erdentwicklung gewinnen können, dass wir das auch wirklich herausholen, weil sonst fehlen uns Fähigkeiten später. Also es gibt eben Dinge, die wir nur jetzt hier erwerben können. Das ist das Wesentliche und es geht darum, die mitzunehmen. Ich meine, das hängt irgendwo ein bisschen zusammen mit der ganzen christlichen Osterfrage, mit der Frage der Auferstehung auch. Wie nehme ich die Früchte des Erdenlebens in eine spätere, einmal rein geistige Entwicklung, von mir aus als Durchgangsstufe, wie auch immer, mit? Oder verliere ich das? Das ist das Problem.
Nein, die geistige Energie, die bleibt ja.
Ja, aber das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Das sind genau die unten, die uns das streitig machen. Und dann ist das Problem, dass diese Unsterblichkeit dessen, was wir uns geistig gewähren, nicht gewährleistet ist. Sie ist nicht gewährleistet. Nicht einmal die Unsterblichkeit der Seele ist gewährleistet. Es ist der schöpferische Punkt.
Wer sagt das?
Ist gewährleistet. Alles andere kann uns genommen werden.
Wer sagt das?
Das ist das Erlebnis, was ich habe. Das ist das Erlebnis, was ich habe. Dass ich sage, ich habe den Punkt, aber das, was ich seelisch habe, solange ich es mir nicht vollkommen wirklich selber bewusst erarbeitet habe, sondern solange es einfach verliehen noch ist, und dann kann es einfach genommen werden. Und wir können heute noch nicht sagen, dass das, was unsere Seele ausmacht, dass das komplett unser Werk ist. Dass das komplett unser individuelles Werk ist, sondern dann müssen wir uns sehr dankbar sein, dass wir das bekommen haben.
Das ist eine Gnade.
Es ist eine Gnade, genau. Aber die ist gefährdet. Die ist gefährdet von da. Das ist das Problem.
Ja, ja. Alles ist gefährdet.
Das ist das Problem.
Es muss ganz durchlichtet sozusagen.
Und
durchlichtet muss
das sein. Das ist geschaffen.
Ja.
Und das ist die eigentliche Osterfrage. Mhm. Ob wir das schaffen, das. Indem wir eigentlich diese höchste Kraft in uns tätig werden lassen, das heißt die Christuskraft, wenn wir es christlich nicht so nennen wollen, der Name ist nicht so wichtig, dann schaffen wir es erst, das mitzunehmen, es zu unserem Besitz zu machen, es wirklich zu individualisieren, dann können wir es mitnehmen. Ansonsten ist es immer in Gefahr, dass es uns streitig gemacht wird, weil es eben noch nicht wirklich unseres ist.
Das ist Ihr Wissen.
Das
haben Sie jetzt gelesen?
Nein, das ist etwas, was ich als Erfahrung erleben kann. Weil ich den Unterschied merke zwischen dem vielen, was noch nicht von mir individualisiert ist, was aber zu mir gehört.
Das ist eigentlich auch was der Unterschied ist zwischen Seelen, zwischen Seelenwanderung und zwischen dem, was wir als Ja, das ist wieder von Körper im geistigen Sinn. Mhm. Also Seelenwanderung, da bleibt ja auch, und da geht ja die Seele auch weiter, die geht weiter und kommt wieder. Aber sie bleibt nicht unser Eigentum, weil sie wird, wir verlieren es. Und das ist eigentlich dasselbe jetzt bei dem Durchgang. Wenn wir so sterben, dann verlieren wir ebenfalls Teile des Seelischen schon, und wir können uns nicht mitnehmen, es sei denn, wir können so stark individualisieren, Geist durchdrungen, unzerstörbar machen, dann bleibt es uns. Wenn es nicht unzerstörbar ist, dann kann es uns immer noch wegnehmen. Ja, das sind so Geschenke.
Mit was soll ich das vergleichen? Vergleichen wir es mit einem Maler oder was? Also die Bilder, die können verloren gehen, die können abbrennen, die können mal gestohlen werden oder sonst wie kaputt gehen. Die Fähigkeit, die der Maler entwickelt im Schaffen dieser Werke, die schöpferische Fähigkeit, die ist eine. Die geht nicht verloren. Und die Fähigkeit bringt er mit. Wenn er wieder irgendwo eine Möglichkeit hat, ein Bild zu malen, dann wird er ans Schaffmaß, das vielleicht noch eine Stufe weiter ist sogar. Die kann ihm niemand wegnehmen. Aber die fertigen Werke sozusagen schon. Und das Problem ist, wir haben im Bereich unseres Seelischen sehr viele Schätze, die aber eben noch nicht von uns hervorgebracht worden sind, sondern die uns aus Gnade verliehen worden sind. Das ist so, wie wenn wir die ganzen Bilder also zur Verfügung gestellt hätten, einmal um uns daran zu erfreuen und daran zu lernen und so weiter, aber das macht uns noch nicht fähig, sie selber hervorzubringen. Aber erst wenn wir das gelernt haben, das kann uns niemand mehr wegnehmen.
Ist die sogenannte Gnade nichts anderes wie das, ich sage immer, das universelle Bewusstsein, dass es überall Intelligenz auch schafft. Dass es eine Kraft ist, die eigentlich, das ist eine Kraft, aber ist ja nicht greifbar. Ja?
Ja, ja.
Aber diese Kraft ist in den ganzen Universum, wie wir das geschaffen. Nicht nur auf der kleinen Erde.
Nein, sicher, überall. 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 Nur im Menschen wird es halt die grundsätzlich wesensgleiche Kraft dessen, was überall im Universum wirkt, aber eben im einzelnen Menschen in ganz individueller Weise. Und das geht's.
Ja, ganz gut.
Und was sicher nicht verloren geht, ist die universelle Kraft als solche. Aber die Frage ist, wie weit eben das Individuelle verloren geht oder nicht verloren geht. Und dazu muss ich das Individuelle, diese individuelle Facette erst entwickeln. Und das ist ein ziemlich weiter Weg. Das fängt im Grund jetzt erst so richtig an.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich vorher war.
Genau. Richtig.
Aber da habe ich eine Familienaufstellung gemacht.
Ja.
Lassen. Und zwar, meine Schwester unsere Mutter hat meine Schwester gesagt, sie hat ein NATO-Besuchnis gehabt vor ihrem Tod, dass sie von Bekannten und Verwandten empfangen wurde, aber sie hat fünf Wesen nicht erkannt. Mhm. Und hat meine Schwester gesagt, Mama, du hast den fünften Mal getrieben. Und das hat mich so derartig hergenommen. Bis jetzt war eine Abtreibung nichts anderes wie eine medizinische Sache.
Ja.
Aber da sind die Seelen vorhanden. Wieso? Ja. Das habe ich jetzt den Schönborn geschrieben und viele andere.
Ja.
Keine Antwort bekommen. Und ich habe dann eine von einer sehr guten Dame eine Familienaufstellung machen lassen, wie das ist mit den fünf Seelen, und die waren vorhanden.
Mhm. Haben sich woanders verkörpern können, oder?
Bitte?
Ja, haben sich woanders verkörpern können, oder?
Das weiß ich nicht.
Ja, ja. Mhm.
Ich habe gesagt, die Seelen sind vorhanden, ja. Das wird ja in den Religionen ja nicht wahrgenommen. Das zur Abtreibung, deswegen habe ich den Schöner geschrieben, warum ist die katholische Kirche so dumm und verbietet eine Empfängnisverhütung, wann dann die Abtreibungen sind, was passiert mit den Seelen? Mhm. Wer hat die Verantwortung dafür?
Mhm.
Wenn man die wenn man keine Fehlsverhütung zulässt, ja, werden dann die Föten abgetrieben, aber die Seelen sind vorhanden.
Die Seelen sind vorhanden, ja, ja. Was ja, ja. Naja, das ist, ich meine, da hat die Kirche wieder eine gewisse Problematik mit dem Ganzen. Die diesbezüglich ist die theologische Lehre so ein bisschen verkorkst, sagen wir mal so. Man muss dazu sagen, dass gerade die Theologie vom spirituellen Hintergrund relativ wenig kennt.
Ja, das ist eine moralische Sache.
Ja.
Keine religiöse.
Ja.
Nachdem die Katholiken das Heiraten der Priester verboten hat, ist die Sexualität in den Dreck gezogen worden.
Das war aber erst 1000 Jahre später.
Ja,
richtig.
Aber dann sehr nachhaltig, ja.
Und deswegen ist die Sexualität ja ganz schlecht gesagt worden, ja?
Ja, richtig.
Ja, die Sexualität hat Schöpferkräfte, weil die Sexualität hat ja Schöpferkräfte und weibliche Kräfte, und das will ja eine Institution nicht dulden, dass außerhalb von ihr Schöpferkräfte aktiv sind, die sie nicht beherrscht. Du musst es beherrschen, du musst das Weibliche und das Sexuelle verdarfen.
Ja.
Das ist eigentlich gegen die Schöpfung.
Ja, in gewisser Weise eh. Ich meine, das ist aber wie überhaupt bei vielen etablierten religiösen Institutionen, also sagen wir es Konfessionen oder wie auch immer, oft so, dass die eigentlich gegen den wahren Gehalt ihrer Religion arbeiten. Das heißt, die christlichen Kirchen arbeiten eigentlich gegen den Kern des Christentums in Wahrheit, und bei den anderen ist es teilweise auch nicht anders, wenn ich es jetzt ganz scharf formuliere. Also zumindest in manchen Aspekten, einfach weil sie es nicht wirklich verstehen. Die Amtskirchen sozusagen, die Amtskirchenträger sind in der Regel die Leute, die nicht so spirituell wirklich erfahren meistens sind.
Ja, die sind nur gebunden an die Heilige Schrift. Und die wurde so oft verändert und verstanden und falsch gemacht worden.
Ja, und es ist natürlich auch immer, wie soll man sagen, ein Politikum natürlich auch. Okay. Es ist eine Machtfrage. Ich meine, das war es im ganzen Mittelalter, in die Auseinandersetzung mit dem Kaisertum und sonst was, da ging es um Machtfragen, und viele theologische Entscheidungen beruhen im Grunde auf den Machtverhältnissen, ja, dann, die man festigen wollte. Ganz, ganz deutlich wurde das entschieden, und das nicht aus der Erkenntnis des geistigen Hintergrunds. Das ist dann oft ausradiert worden.
Jetzt sind wir weggekommen von der
Genau. Genau. Ja, das Wesentliche ist da die Spiegelung, dass da unten sozusagen das Negativbild ist, wo die, wenn man so will, Widersacherkräfte wirken. Und die christliche Botschaft mit der Auferstehung, die Osterbotschaft, ist die, dass sich eben mit dem Osterereignis, also mit dem Kreuzestod, mit der Höllenfahrt Christi, kommt ja dazu, also am Karsamstag, ist ja ganz wesentlich, aber das heißt nichts anderes, als dass diese oberste Schöpferkraft hier wirksam wird unten und hier anfängt, also das aufzuarbeiten, was da an Negativkräften, wenn man so will, drinnen ist, und damit eben den Menschen in seiner Entwicklung aber unterstützt, mit diesen Kräften fertig zu werden. Und das heißt, es entsteht dadurch die Chance, dass im Menschen erstens einmal er die Chance bekommt, sein Seelisches wirklich zu individualisieren, zu Seinen zu machen. Und damit einmal überhaupt die Unsterblichkeit der Seele zu retten, die von Haus aus nicht gegeben ist, sondern die erst gegeben ist dadurch, dass der Mensch es individualisieren kann. Das Zweite ist, dass wirklich die Lebenskräfte, also das Ätherische, individualisiert wird. Da kommt man schon auf eine noch tiefere Ebene, die zwischen dem Körperlichen und dem Seelischen vermittelt. Und dann schließlich bis in die Individualisierung des Physischen hinein. Natürlich nicht unsere stoffliche Gestalt, aber eben das Geistige, das dem Physischen zugrunde liegt, sagen wir es einmal so. Weil über das haben wir auch das letzte Mal gesprochen, das Physische als solches wäre ja stofflich gar nicht sichtbar. Das ist eben diese unsichtbare Energie, wenn man so will. Und das macht aber den ganzen Menschen aus. Gehört ganz stark zu ihm dazu, weil ohne dass er dieses Physische nicht hätte, hätte er sein Selbstbewusstsein nicht. Das ist notwendig dazu. Das ist der, Entschuldigung, dass ich noch weiter sage. Im Großen ist das der Grund, warum überhaupt der Schöpfung herauskommt. Weil plötzlich die Schöpfungsquelle ihrer selbstbewusst werden will, braucht sie die Welt als Gegenpol, an dem sie sich bewusst werden kann. Und was da im Großen passiert, passiert für uns im Kleinen, indem wir uns im Physischen verkörpern. Das ist die extremstmögliche Form. Weil das Physische ist sozusagen, die Erscheinung des Physischen ist die geistfernste Form des, wie das Geistige erscheinen kann. Sozusagen, das ist die abgestorbenste Form. Aber die, an der das stärkste Bewusstsein erwacht.
Ja, und wäre ich der tiefste Punkt in der Erde jetzt der Gegenpol zum höchsten?
Genau, da ist der Gegenpol. Und der Punkt ist jetzt, dass sich das Höchste aber mit dem verbindet. Das ist das Ostergeschehen. Das ist die, wenn man will, die Höllenfahrt Christi, wenn man es so bezeichnen will in der christlichen Terminologie, dass es sich mit dem verbindet.
Das heißt, wir müssen noch tiefer hinunter, oder?
Ja.
Das Aufnehmen nach unten.
Letztlich ja.
Da führt
kein Weg vorbei. Mhm. Das ist das, wo ich so gern sage, Dantes göttliche Komödie in der Kurzform heißt, der Weg in den Himmel führt durch die Hölle und nirgends anders durch. Der Weg direkt in den Himmel funktioniert nicht. Wenn ich sage, da gleich will sozusagen ins Geistige aufsteigen, das interessiert mich nicht da unten, dann verliere ich das alles. Der Weg heißt auch für uns letztlich da durchgehen.
Und die Hölle ist immer ein Menschen.
Genau.
Und Sie sprechen nur von Menschen. Und was ist mit anderen Lebewesen?
Ja, für unsere Entwicklung insbesondere. Sie ist nicht geografisch gemeint, sondern die Hölle ist in uns selber eben auch drin. Ne?
Ich meine den Bewusstsein.
Ja,
das ist ein neues Bewusstsein.
Ja, richtig. Ja, absolut. Absolut, da gibt es jetzt eine ganze Menge. Da gibt es erstens einmal die ganzen Hierarchien, die über uns ist, wie man sie nennen will, ob man es jetzt Engelwesenheiten oder sonst wie.
Nein, ich meine, ob man es auf der Erde ist.
Tiere zum Beispiel.
Es hat alles Bewusstsein.
Ja, absolut. Das ist eigentlich immer nur die Frage, wo etwas sein Bewusstsein hat.
Weil auch der Stein hat Bewusstsein.
Absolut. Absolut. Also
wir sind alles eins.
Ja, absolut.
Das ist aber dann ein geringes.
Absolut. Ja, die Realität ja, besteht über.
Ein geringeres Bewusstsein, aber Bewusstsein hat auch.
Richtig, ja. Ganz genau.
Es hat vor allem nicht die Helligkeit. Ich meine, gerade das mineralische Bewusstsein, wenn man es so nennen will, ist ein unheimlich weites Bewusstsein. Gerade dadurch aber nicht so hell. Also gerade die Mineralien spüren wirklich am stärksten den ganzen Kosmos mit. Aber halt total dumpf. Also ein Mineral ist ja nicht, eben, wir sind es bewusst, ich stehe da und schaue euch an. Wir haben ein sehr enges Bewusstsein. Das Mineral kriegt aber ganz dumpf im Grunde den ganzen Kosmos mit. Das ist das ganzheitlichste Bewusstsein überhaupt.
Wir ja.
Ja,
nur. Wir auch Mineralisation.
Wir haben alles, weil wir haben ja auch das Mineral, die Pflanze, das Tier letztlich in uns und dann unser Ich eben auch noch, aber nur wird heute alles durch unser enges Tagesbewusstsein überstrahlt und das andere verschlafen wir.
Und das sind Atomen, das sind Energie, die wir... Ich habe gefragt, momentan weiß ich nur, dass das Sonnensystem überall der Kohlenstoff drin ist. Ich weiß auch nicht, ob in dem ganzen Universum das drin ist. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe über gefragt, nach dem
Naja, Kohlenstoff ist schon relativ verbreitet. Ich meine, es ist am verbreitetsten im Kosmos ist Wasserstoff und Helium. Das ist das Grundding. Aber das eigentliche Wunder ist der Kohlenstoff. Also der Kohlenstoff ist das Wunder aller Wunder. Weil im Kohlenstoff liegt, ist sozusagen die Möglichkeit für eine praktisch völlig unbegrenzte Gestaltungskraft gegeben. Kein anderes chemisches Element.
Wie es die Erde als Bewusstsein annimmt.
Ja. Ja. Also, ich meine, der Kohlenstoff ist halt das, was das wirklich alles, die ganzen Möglichkeiten einfangen und eben bis zur Gestaltung bringen kann. Das ist das Tolle daran.
Aber das ist sehr interessant, Dankeschön.
Das hat jetzt die Gegenwart eigentlich in seiner Entwicklung, in seiner Evolution, das ist jetzt die Gegenwart.
Ja.
Das Ankommen nicht in unserem.
Ich meine, wussten die Alchemisten zum Beispiel, wenn oft so von dem geheimnisvollen Stein der Weisen gesprochen wurde, in Wahrheit ist es die Kohle. Nichts anderes als der Kohlenstoff. Gibt es auch oft so kryptische Sprüche, dass er überall zu finden ist und sozusagen Ding und keiner weiß es. Da ist das eigentliche Geheimnis drinnen. Und das ist das große Geheimnis für uns Menschen, weil das hängt damit zusammen, höchste Schöpferkraft hinunterzubringen bis ins Physische. Das hilft der Kohlenstoff nämlich. Bis ins Physische hineinzubringen.
Das ist unsere Zeit.
Das ist unsere Zeit. Und das Bild ist irgendwo die Verwandlung der schwarzen Kohle in den lichten Diamanten, in dem Sinn, nur das Bild natürlich jetzt genommen, Verwandlung des sozusagen stofflich undurchsichtigen Materiellen in das eigentlich übersinnlich physische, das heißt, das reine Energie ist, das eben nicht mehr dann diese Eigenschaften hat, sondern dass die reine physische Formgestalt ist. Das ist nämlich genau das, was wir mitnehmen müssen, um unser Ich-Bewusstsein zu haben. Weil dazu brauchen wir es nämlich. Weil immer am Physischen entsteht das stärkste Bewusstsein. Das ist halt immer das Problem. Wenn das in seiner Quelle drinnen bleibt, wird es praktisch unbewusst. Je mehr der Schöpfungsprozess Richtung Physisches geht, desto stärker wacht das Bewusstsein auf. Daher auch mal insgesamt, wenn man jetzt nimmt, dass solche Schöpfungszyklen sich wiederholen, also das wieder verschwindet aus der Schöpfung, eine neue Schöpfung entsteht, ist das immer ein Prozess, eine Wellenbewegung im Bewusstsein. Im großen kosmischen Sinn, wir machen es im Kleinen durch. Also Bewusstsein macht ununterbrochen so Wellen. Wir machen mit jedem Atemzug so eine Bewusstseinswelle durch.
Was sagen Sie dazu? Mein Wissen ist, dass im Weltall positive und negative Kräfte da sind. Und je nachdem, wie sich der Mensch mit den positiven oder mit den negativen Kräften vereint, kann gut sein, kann es schlecht sein. Was ist gut, was ist schlecht? Das ist ganz los. Das ist ganz etwas anderes. Ja.
Das ist wieder eine eigene Frage, ja.
Ja, und also nichts von der Erde her, sondern das ist vom Weltall. So wie ich das empfinde.
Vom geistigen Weltall, müsste man sagen, von der geistigen Sphären. Die Sphären sind auch nicht homogen oder geschlossen, sondern da gibt es eben auch verschiedene Dualitäten und verschiedene. Und was Sie meinen ist, das Resonanzprinzip, der Mensch kann sich mit schlechten oder mit guten verbinden. Umgekehrt, wir werden von den anderen auch gekönnt.
Ja, natürlich. Natürlich. Also bei uns ist das ganz, ganz extrem. Ich meine, wobei es eben wir gerade hier in unserer Erdensituation nicht besonders mit dieser Polarität zu tun haben. Also das ist gar nicht so darauf angelegt. Aber das gibt unsere spezielle Entwicklungssituation auch. Das ist nicht überall gleich. Also nicht überall ist das so, dass da total ins Negative hineingeht. Das gibt uns unsere speziellen Möglichkeiten. Auch gerade wenn wir so an der Schwelle sitzen, sozusagen zwischen dem, wenn man so will, dem Guten und dem Negativen, dem, was dem Guten entgegensteht, haben wir aber da genau den Punkt, wo wir die Freiheit entwickeln können. Ich meine, Freiheit kann nur ein Wesen entwickeln, das auch den Negativen verfallen kann. Ganz real.
Ja, ein Hund hat auch schon ein Sündenbewusstsein.
Ja, habe ich auch.
Wenn er oft in die Wandlung beißt von anderen.
Nein. Wenn er etwas Schlechtes getan hat, der weiß es ganz genau. Also nur auch nicht den Menschen, dass er sagen kann, das ist gut und schlecht.
Ja, nur ist es trotzdem anders, weil...
Ein bisschen höher Stufe.
Ja, richtig, ja. Natürlich, ich meine, es ist eben so, dass es bei Menschen halt einfach auf eine wirklich vollbewusste Stufe heute gehoben werden kann. Wir sind ja auch erst auf dem Weg dorthin, weil die Menschen sind erst einmal erzogen worden, das ist gut, das ist böse und so weiter. Von halt Menschen, die schon eine gewisse Einsicht darin hatten, aber wo sie auch mehr, sage ich mal, ein bisschen dressiert drauf wurden. Weil ein Hund braucht das ja auch, der muss wissen, das darf ich nicht, das muss einmal lernen irgendwann und das tut er auch. Aber das ist noch nicht, dass er schöpferisch aus dem eigenen jetzt sagt, ich Hund stelle fest, also in der Welt ist das gut und das schlecht, sondern das Herrn hat man es gelernt, dass das gut und das schlecht ist.
Aber hat
das
der Mensch nicht auch gelernt?
Ja,
durch die Normen?
Ja, natürlich. Nur die Frage ist, wo kommen die her?
Ja, es gibt ja zwei Normen. Es gibt die gesellschaftliche Norm und die genetische Norm. Ganz was anderes.
Ja, und es gibt die dritte, die der Mensch selber schöpferisch hervorbringt. Und das ist die neue. Das heißt, dass er selber aus sich heraus das Moralische überhaupt erst schafft. Ja. Nicht so irgendeine Regel, die irgendwo steht. Oder weiß man die Gene diktieren, sondern die ich schöpferisch hervorbringe.
Aber er sagt ja, das ist ja auch nur von der Religion her. Was ist gut, was ist schlecht?
Ja, nur dann ist es aus dem einzelnen individuellen Menschen, aus der Einsicht heraus, wie füge ich mich als Individuum in die ganze Welt ein, mit der ich ja eigentlich verbunden bin.
Weil der Islam sagt, wenn du im Namen Allahs stirbst, kommst du genauso in den Himmel wie alles andere.
Ja.
Ja, aber das ist auch seine schöpferische Kraft. Ja, aber für uns nicht.
Ja, schon. Ja. Nur da ist es in der Regel jetzt nicht der einzelne Moslem sein, sondern der beruft sich eben auf den Koran, in dem es steht, oder auf die Hadithen, in denen es überliefert ist. Aber ihr redet jetzt von ganz was anderem. Ihr redet davon, dass wir jetzt auf dem Spruch dorthin stehen, dass der einzelne Mensch schöpferisch Moral hervorbringt und sagt, das ist die Art, wie ich als Individuum mich am besten einfüge in das Gesamte des Kosmos, so dass ich den und zugleich aber mich auch damit fördere.
Ich kann mir schon vorstellen. Und zwar, wir sind ja aus denselben Atomen wie alles andere. Von Stein über Fauna, Flora, alles. Ja? Das heißt, wir sind ja mit allem verbunden.
Mhm, richtig, ja.
Wenn ich etwas zerstöre, mutwilligerweise, ob das nur Stein ist oder sonst etwas anderes, wenn man da lebt, wenn man sagt, ich weiß, dass alles ein Bewusstsein hat und ich schütze das, das kann man vorstellen als unser Geist.
Richtig, ja.
Also richtig.
Und das ist etwas, was der Mensch letztlich aus sich selbst heraus erkennen kann. Oder? Da kommen wir hin. Da brauche ich dann nicht das Vorbild der Religion, die man sagt, du musst das und das glauben, das ist gut, das ist schlecht. Ich meine, letztlich die Religionen sind ja auch nur so entstanden, dass halt einzelne Menschen vorangegangen sind, solche Erkenntnisse hatten und halt dann einmal gefunden haben, die anderen wissen es noch nicht, jetzt gebe ich es an die weiter und die machen es halt zunächst einmal nach, aber die Zeit naht immer mehr, wo das jeder Einzelne finden muss.
Und jeder auf seine eigene Art.
Jeder auf seine eigene Art.
Ja. Aber dann müsste das eigentlich viel mehr bekannt machen, dass der Mensch eigentlich an der oberen Stelle von Bewusstsein, von keinem Bewusstsein, das wir haben, ja, dass wir das schützen müssen. Ja,
ja, ja, ja, absolut. Ja,
ist das,
ja.
Man müsste das bekannt machen, das scheitert, weil das niemand will. Ne?
Ja, weil in der Bibel steht drin, mache dir die Welt untertan. Das ist schon eine Aufforderung zu zerstören.
Naja, es heißt wirklich, setze deinen Fuß auf die Erde. Untertan machen heißt der Breit in der Übersetzung. Das ist nur unsere Übersetzung.
Aber an sich ist ja richtig,
verantwortlich für die Erde heißt. Das heißt, wir sollen natürlich in der Übersetzung, die wir haben aus dem Lateinischen, mach dir die Untertan, fahr überall hin und rauch alles. Aber so ist es nicht gedacht, sondern es heißt, sei verantwortlich, niemals als Lehen auf.
Das ist ja interessant.
Ja.
Du hast nicht gemacht.
So heißt es in der Septuaginta, heißt es auch so.
So kann man sich vorstellen.
Ja, das macht dann Sinn auch.
Das ist eine geistige Grundstimmung, die nicht abhängig ist von irgendeiner Religion.
Richtig.
Und das müsste man bekannt machen.
Ja.
Das ist ja.
Ich meine, da werden viele nicht glücklich sein damit, nämlich vor allem die jetzt die Menschen gern leiten tun und denen gern sagen, wo es lang geht. Aus ihren eigenen. Naja, schon, aber jede Religion, jede Ding hat halt auch ihr eigenes Machtstreben irgendwo und möchte halt die Leute bei der Stange halten und wirklich wache, denkende Menschen sind zwar vielleicht am Papier gefragt, aber in Wirklichkeit dann nicht so sehr.
Vielleicht kommt das.
Ja. Aber das, ist richtig. Ja, es wird sich nicht aufhalten lassen.
Als Märtyrer.
Was sind Sie?
Als Märtyrer sind ja viele
Geliebten. Auch, ja.
Gestorben sind.
Das ist
der einzige Stand. Ja, also jedenfalls darf man sich da nicht aufhalten lassen.
Ja, danke.
Naja, in diesem Sinne einmal so kurz. Danke.
Okay, danke.